Ja, da habe ich darüber nachgedacht, was tue ich hier eigentlich? Was ist meine Arbeit? Also jedes Wort umhauen, wenn ich es lese, das überhaupt nicht. Aber also eine meiner wichtigsten Geschichten der letzten Jahre war auf jeden Fall eine Ich-Geschichte. Wenn man diesen Menschen zuhört, dann weiß man sofort, natürlich, Journalismus ist einfach großartig, das muss man versuchen.
Das war gerade Hella Kemper, Redakteurin bei der Zeit und heute zu Gast bei uns im Podcast. Wir sprechen heute unter anderem über Skrupel bei der Recherche, herausfordernde ProtagonistInnen und ihren neuen Job bei der Zeit. Reporter Insights ist eine Produktion der Reportageschule und Reportagen FM. Willkommen zur neuen Staffel von Reporter Insights. JournalistInnen erzählen ihre Geschichte. Ich bin Stella Lüneberg und Teil des 21. Jahrgangs hier an der Reportageschule in Reutlingen. Ich bin der Host der ersten Folge. Jeden Monat laden wir für diesen Podcast nämlich unsere Vorbilder ein und fragen sie aus. Wir wollen wissen, wie sie selbst mal angefangen haben, wie sie mit Scheitern umgehen und welcher Tipp ihnen zum Start ihrer Karriere so wirklich am meisten geholfen hat. Im besten Fall merken wir, unsere Vorbilder strugglen immer mal wieder auch genauso wie wir. Hella Kemper war über 20 Jahre lang Redakteurin bei den Magazinen der Zeit, zuletzt beim Zeitwissen-Magazin. Nun hat sie eine neue Stelle beim Newsdesk begonnen. Damit stellen sich auch noch mal ganz neue journalistische Herausforderungen. Reportagen tauscht sie gegen Eilmeldungen ein, Wissenschaft gegen Weltlage, wochenlange Recherchen gegen schnelles Erkennen von Breaking News. Wir haben uns bei meinem so ersten größeren journalistischen Praktikum kennengelernt. Hella, wo war das denn eigentlich?
Ja, das war im Zeitwissen-Magazin und ich war schon einige Jahre dort und dann kamst du in der einer Reihe von ja von vielen Hospitantinnen und ich glaube, du warst 3 Monate da.
Genau. Und ich weiß noch, du hast mir mit viel Geduld so den Uni-Jargon ausgetrieben in meinen ersten Texten. Es war für mich voll die interessante Erfahrung, fürs Magazin zu schreiben, was eben alle 2 Monate kommt, dass man diese lange Zeit eben für Texte hat und sich eben, ja, durchaus Zeit nehmen kann, auch seinen Stil zu verbessern. Und Hella hat über die Jahre echt viele verschiedene Praktikantinnen und Praktikanten betreut. Und deswegen dachte ich, es ist bestimmt auch schön, heute mit ihr zu sprechen, weil sie viele Perspektiven von Nachwuchsjournalistinnen kennt, aber halt eben auch schon seit wie vielen Jahren selber Journalistin ist.
Da muss ich gerade mal nachrechnen, seit ungefähr 35 Jahren, seit 1990 eigentlich. Ja, das sind 35 Jahre.
Lange Zeit. Wie bist du Journalistin geworden? Wie kam das?
Also angefangen habe ich als freie Mitarbeiterin in einer Lokalredaktion einer Regionalzeitung. Das war die Neue Westfälische in Bielefeld und die Lokalredaktion. Die saß in Warburg, beziehungsweise in Paderborn. In Paderborn habe ich damals studiert und in Warburg bin ich geboren und aufgewachsen. Und ich wusste gar nicht, wie ich das überhaupt anfangen sollte, so mit dem Journalismus. Und ich hatte 2 Nachbarn, ein Ehepaar, Maggie und Klaus Thiele. Und die beiden waren Reisejournalisten. Und zu denen hatte ich ja, eine enge Beziehung, eine Freundschaft. Das kam unter anderem durch den Tennisclub, durchs Tennisspielen. Und der Mann war auch eine Zeit lang in der Lokalredaktion vom Westfalenblatt, also der Konkurrenz der Neuen Westfälischen. Ja, und die beiden habe ich gefragt, wie kann ich denn Journalistin werden? Und da haben die mich in die Lokalredaktion der Neuen Westfälischen geschickt und gesagt, los, schreib einfach los, fang an.
Das leitet uns auch direkt schon zu unserer ersten Rubrik, die ich hier einmal abspielen werde. Zurückgeblättert. So, was war denn dein erster Text bei der Neuen Westfälischen?
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welcher es war, aber mir sind 2 in Erinnerung geblieben. Ich glaube, der allererste war wirklich der Besuch eines neu gegründeten Dart-Clubs in Warburg. Da musste ich in irgend so eine dunkle Spelunke, in so eine Kneipe gehen und da spielten 3, 4 Männer Dart. Und ich glaube, die hatten diesen Verein gerade gegründet und darüber sollte ich berichten. Stärker in Erinnerung geblieben ist mir aber ein Termin, der muss auch ganz am Anfang gewesen sein. Da ging es um Skateboarder in dieser Kleinstadt in Warburg. Und das war irgendwie damals ein großes Ding, dass da Jugendliche mit dem Skateboard irgendwo auf dem Asphalt gute Strecken fuhren. Und über die habe ich eine Reportage gemacht. Das war eigentlich meine erste Reportage dann natürlich auch. Und was ich nie vergessen werde, da hat mich dann Hermann Hermes, das war damals ein Verleger in der Stadt Warburg, ein Buchverleger und Inhaber der einzigen guten Buchhandlung dort, der hat mich angesprochen und meinte, wow, ich habe deinen Text über die Skateboarder gelesen. Es war ja richtig eine coole Reportage. Mach mal weiter so. Und ja, für mich war dieser Hermann Hermes, dieser Verleger und Buchhändler, es war so für mich so eine kulturelle Institution in dieser kleinen Stadt. Und das war mir wahnsinnig wichtig, dass er mir das gesagt hatte. Und ich fühlte mich dadurch extrem angespornt.
War das dann für dich auch so eine Initialzündung, dich weiter für Reportagen zu begeistern? Das ist ja so eine Königsdisziplin im Journalismus. Und du hast dann einfach mal die erste geschrieben. Und wie ging es dann so weiter? Also mit dem Genre Reportage, besonders auch so für dich als Nachwuchsjournalistin damals?
Also ich glaube, mir war damals gar nicht so richtig bewusst, dass das eine Reportage war und dass das die Königsdisziplin ist und dass das was Besonderes ist. Ich habe einfach da unendlich viele Aufträge gekriegt, weil die waren happy über so eine junge, freie Mitarbeiterin wie mich. Und ich habe auch Sportberichte gemacht und also bin auch zu Schützenvereinen gegangen und Karnevalssitzungen und also Kaninchenausstellungen. Da war alles dabei. Und ich habe da überhaupt nicht über Genres nachgedacht oder ja Stilformen. Das kam eigentlich viel später erst, ja, vielleicht als ich mich dann für ein Volontariat nach dem Studium beworben habe. Da habe ich dann so mitgekriegt, was es an besonderen Stilformen gibt im Journalismus.
Und wie bist du dann nach dem Volo bei der Zeit gelandet?
Ja, ich habe nach dem Volontariat erst 5 Jahre als Redakteurin im Feuilleton der Neuen Westfälischen gearbeitet. Das fand ich ganz toll, weil Kultur war mein Ding und da habe ich richtig einen tollen Lehrmeister gehabt, den Ressortleiter Eckhard Britsch in der Neuen Westfälischen. Von dem habe ich unendlich viel gelernt. Und dann habe ich mich, ich habe dann in der Neuen Westfälischen kam ich in so ein Führungsförder-Nachwuchsprogramm und habe mit einer Kollegin zusammen, Susanne Hillens, einen Jahrtausendrückblick machen müssen, 1999. Also darunter macht es die Neue Westfälische nicht, Jahrtausendrückblick, also für das Jahr 2000. Und da bin ich so ein bisschen in diesen Magazinbereich reingerutscht. Und dann wurde eine Stelle ausgeschrieben bei der Zeit für das Magazin Zeitpunkte, das es heute gar nicht mehr gibt. Und da habe ich mich drauf beworben und ich habe die Stelle bekommen. Und so bin ich zur Zeit gekommen.
Was, glaube ich, viele junge Journalistinnen so interessiert, wenn man dann den ersten Job irgendwie hat und sich etabliert fühlt, dann geben einem ja auch immer viele Leute unterschiedliche Tipps und gut gemeinte Ratschläge. Mich würde interessieren, was war eigentlich so ein Tipp, den du bekommen hast, der dir wirklich weitergeholfen hat damals? Top-Tipp.
Also ich erinnere mich an einen Spruch, den Thomas Kerstan damals an seiner Wand hängen hatte. Thomas Kerstan war mein Ressortleiter bei dem Zeitpunkte-Magazin, also bei meiner ersten Redakteurstelle bei der Zeit. Und ich weiß ihn nicht mehr exakt zu zitieren, aber es sinngemäß hieß es, besteige niemals ein totes Pferd. Und ich fand diesen Spruch sehr strange und habe da öfter drüber nachgedacht und irgendwann ihn auch drauf angesprochen. Und er liebte diesen Spruch sehr. Und irgendwann habe ich auch kapiert, was es eigentlich bedeutet im Journalismus, dass man also ein totes Pferd besser nicht besteigen sollte. Man muss es nur rechtzeitig merken, dass eine Geschichte nicht mehr das Zeug hat. Und dann muss man sie rechtzeitig zur Seite legen können.
Fällt dir das inzwischen leichter als früher?
Ich habe es eigentlich selten erlebt, dass ich eine Recherche begonnen habe und feststellen musste, dass sie nicht taugt für eine Geschichte. Ich kann mich, wenn ich ehrlich bin, gerade an gar keine Geschichte erinnern, die ich nicht zu Ende recherchieren konnte oder die ich aufgeben musste. Aber vielleicht habe ich es auch verdrängt.
Vielleicht, ne? Andersherum gefragt, spiele ich mal auch eine unserer ja viel diskutierten Rubriken ab, die wir hier eingeführt haben für den Podcast, und zwar Reporterglück. Ja, also dir fällt nichts ein, was nicht geklappt hat. Wo hattest du denn mal richtig Reporterinnenglück?
Das fällt mir natürlich ein. Das war im Zeitwissen-Magazin. Ich habe keine Ahnung, vor ein paar Jahren vielleicht. Es war vor der Pandemie auf jeden Fall. Und ich war in der Redaktion und es war Weihnachten. Es waren vielleicht war es der erste oder zweite Weihnachtstag oder auch die Tage zwischen den Jahren. Auf jeden Fall stellte dann am Empfang die Kollegin einen Anruf durch. Und das war ein Mann, Herr Stoll, Siegfried Stoll. Und der erzählte mir die Geschichte seines Bruders, Gerhard Stoll, aus Marburg, der seit vielen Jahren damals schon locked in war. Er hatte mit 19 Jahren einen, ja, ich glaube, es war ein Hirnschlag. Auf jeden Fall war er seit Jahrzehnten locked in. Und dieser Bruder suchte nach jemandem, der sich für das Schicksal seines Bruders interessierte. Und ja, ich saß zufällig um Weihnachten rum in der Redaktion an meinem Schreibtisch und bekam diesen Anruf durchgestellt. Und daraus entstand dann letzten Endes ein Langzeitinterview. Also man muss sich das vorstellen, Gerhard Stoll sitzt in einem Rollstuhl, kann nichts bewegen außer seine Augen und etwas inzwischen auch den Mund. Er kommuniziert mit einem Alphabet, das er mit seinen Augen buchstabiert. Es dauert ewig und ich habe ihn mehrfach getroffen, 4, 5 Mal habe ich ihn besucht oder in Cuxhaven in den Ferien getroffen und habe ihn interviewt. Und daraus ist dann ein langes Gespräch entstanden. Das ist ja einer meiner Interviews, die ich am liebsten hab. Und ich war auch für sie für den Reporterpreis nominiert in der Kategorie Interview, habe ihn aber nicht gewonnen.
Ja, das gehört auch oft zur Realität von diesen Preisen dazu. Aber ich meine, die Nominierung zählt ja auch schon. Das ist ja eine wahnsinnige Wertschätzung für dieses langfristige Projekt. Würdest du sagen, das war so vielleicht der herausforderndste Protagonist, mit dem du jemals so kommuniziert hast über diese Tabelle?
Ja, ich glaube schon. Ich war am Anfang auch sehr unsicher, wie ich mit ihm umgehen soll. Er hatte immer 3 bis 4 Krankenschwestern um sich, die ihn betreut haben rund um die Uhr. Und ja, die waren sofort so begeistert davon, dass ich direkt mit ihm ins Gespräch gegangen war über dieses Blinzelalphabet. Und ich hatte auch einen Block mitgenommen und Stift natürlich und habe dann immer mitgeschrieben. Und so ging die Verständigung eigentlich ganz gut. Es hat halt nur lang gedauert und ich musste mir sehr genau überlegen, was frage ich ihn, weil so viele Fragen an einem Tag konnte ich ihm nicht stellen und seine Antworten waren auch eher kurz. Ja, das war schon sehr herausfordernd, aber mir hat diese Begegnung sehr viel gegeben. Ich war sehr dankbar dafür, dass ich das machen durfte.
Kannst du dich noch an Momente erinnern, weil uns ja auch eben total wichtig ist, so Perspektiven zu zeigen, wo auch etablierte und sehr erfahrene Journalistinnen wie du mal mit sich gekämpft haben, also so einen Struggle-Moment erlebt haben, entweder um eine Geschichte oder um Arbeitsbelastung, um den Job, wo du einfach echt sagen würdest, du hast im Journalismus gekämpft.
Also spontan fällt mir eine Begegnung ein, das war im Volontariat noch, also schon sehr lange her, aber ich erinnere sie noch. Da hatte sich eine junge Frau an die Redaktion in Minden, wo ich gerade war, gewandt, dass sie AIDS hätte und darüber gern sprechen möchte. Und die habe ich dann getroffen, also die Kollegen haben mich da hingeschickt und ich habe sie auch mehrfach getroffen. Und wir haben uns lange unterhalten und sie war sehr offen und hat viel erzählt, sehr persönlich. Und ich war sehr berührt und beeindruckt von ihrem Schicksal. Und als ich dann anfing, die Geschichte aufzuschreiben, ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich ich entdeckte plötzlich Widersprüche oder unklare Stellen, so Art Leerstellen. Und dann war ich sehr unsicher, wie ich damit umgehe, habe die Kollegen gefragt in der Lokalredaktion und die haben dann versucht, mich zu motivieren, dass ich dann das nachrecherchiere und die nochmal treffe und damit konfrontiere. Und das habe ich dann auch getan, aber ich weiß noch, wie furchtbar ich das fand, diese Frau, von der ich jetzt immer noch glaubte, dass sie an AIDS erkrankt war, dass die mich angelogen hat und dass ich jetzt ihr misstrauen musste und sie so verhören musste quasi. Und ich kann mich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr erinnern, ob die Geschichte erschienen ist oder nicht und wie das ausgegangen ist. Aber ich weiß, dass ich die Situation so unangenehm fand und ich hatte so große Skrupel. Und ja, da habe ich darüber nachgedacht, was tue ich hier eigentlich? Was ist meine Arbeit? Meine Arbeit kann nicht sein, dass ich andere Menschen verhöre oder ihnen misstraue per se. Ja, das war eine harte Phase, wo ich nicht so sicher war, ob das wirklich der richtige Beruf vielleicht für mich ist. Aber ich weiß nicht mehr, wie die Geschichte ausgegangen ist, merkwürdigerweise.
Hast du so danach, würdest du sagen, so eine Menschenkenntnis entwickelt, dass wenn Leute dir ihre Geschichte anvertrauen, dass du so bestimmte Fragen stellst, um das zu verifizieren? Oder hast du auch einfach so ein Gespür mehr dafür entwickelt, ob Leute Schnacker sind und dir irgendwie eine krasse Geschichte erzählen wollen, die gar nicht stimmt?
Nein, das, also was anderes fällt mir dazu ein, was also nahe liegt. Ich habe Anfang der Nullerjahre, da habe ich kurz 3-4 Jahre frei gearbeitet komplett und habe fast zu 100% nur Kulturberichterstattung als Freie gemacht. Und vor allen Dingen habe ich über Theater und Literatur geschrieben. Und ich habe dann erst viel Premierenrezensionen gemacht, Premierenkritiken im Schauspiel und dann aber irgendwann angefangen, auch viele Interviews mit Schauspielern, Regisseuren, Bühnenbildnern, Intendanten zu machen. Und plötzlich ja, merkte ich, als ich dann diese persönlichen Gespräche mit den Künstlern hatte, da habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, diese Premierenkritiken. Also ich wollte das nicht mehr machen, weil ich fand es anmaßend, dass ich mir erlaube, über diese Kunst, über die Kunst der also über die darstellende Kunst, über das, was die Schauspieler machen, was die Regisseure machen, dass ich das beurteile, dass ich da quasi eine Note abgebe, auch wenn ich es begründe, fand ich plötzlich vermessen. Und seitdem fiel es mir ganz schwer, also in Premieren zu gehen und darüber zu schreiben. Ich wollte das eigentlich gar nicht mehr. Und ich fand es viel, viel besser, ins Gespräch zu kommen, Interviews zu führen mit denen, die zu verstehen, die persönlich zu verstehen und ganz anders mich diesem Metier des Schauspielens zu nähern. Also das war ein großer Einschnitt, wo ich nicht dieses Urteilende mehr wollte in meiner Arbeit.
Das sagt ja auch dann viel über deine Arbeit aus, wenn du dich entscheidest, wie du über etwas berichtest und nicht von einer Veranstaltung aus einen Verriss schreiben möchtest, sondern vielleicht lieber eine Journalistin bist, die jemanden begleitet oder jemanden wirklich versucht zu verstehen, Hintergründe zu recherchieren. Das hast du ja dann im Zeitwissen-Magazin auch eigentlich lange machen können mit diesen einfühlsameren Geschichten, oder?
Ja, also ich mag es sehr, mit Menschen zu reden, sie auch zu begleiten. Also meine schönsten Gespräche, die mir auch so in Erinnerung geblieben sind, das waren eigentlich Gespräche, die wir nicht an einem Tisch geführt haben, sondern eher unterwegs, draußen, dort, wo diese Menschen leben oder arbeiten. Also ich erinnere beispielsweise auch viele Gespräche in der Kantine vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg oder auch im Thalia Theater. Also ich sehe mich da richtig noch sitzen mit den Schauspielern oder Regisseuren dann. Oder auch vor einem guten Jahr habe ich den Norweger Erling Kagge getroffen. Das ist der einzige Mensch, der bisher alle drei Pole oder als erster Mensch alle drei Pole ohne technische Hilfsmittel erreicht hat, nämlich den Nordpol, den Südpol und den Gipfel des Mount Everest auf Skiern oder zu Fuß, allein oder mit einem Freund zusammen. Und den habe ich vor einem guten Jahr in Oslo getroffen und wir haben einen Spaziergang gemacht durch das verschneite winterliche Oslo. Und wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet für uns Menschen, draußen zu sein. Und also dieser kleine Spaziergang von 2-3 Stunden, der hat mich wirklich glücklich gemacht. Das fand ich ganz toll.
Man hat ja auch so im Journalismus das Glück, echt wahnsinnige Persönlichkeiten zu treffen und über tolle Geschichten zu schreiben. Gibt es eine bestimmte Geschichte oder einen Text, auf den du besonders stolz bist, der dir lange in Erinnerung geblieben ist oder an dem du einfach super lange gefeilt hast und wo jetzt dich jedes Wort immer noch umhaut, wenn du es nachträglich liest? Stolz wie Bolle.
Also jedes Wort umhauen, wenn ich es lese, das überhaupt nicht. Aber also eine meiner wichtigsten Geschichten der letzten Jahre war auf jeden Fall eine Ich-Geschichte. Ich war als 5-Jährige 3 Monate in einem Kinderheim auf Norderney, weil ich Asthma hatte. Und ich habe keinerlei Erinnerung mehr daran, oder so gut wie keine. Und ich habe mich auf die Suche nach diesen Erinnerungen gemacht. Bin nach Norderney gefahren, bin in dieses ehemalige Kinderheim gefahren, habe Dutzende von Menschen getroffen, einen ehemaligen Arzt, die leitende Nonne, Traumaforscherin, Psychologinnen, andere Verschickungskinder. Und daraus habe ich eben einen Text geschrieben. Ja, eine Suche eigentlich, eine Bewegung, eine Suche nach meinen Erinnerungen an diese Zeit auf Norderney. Und diese Geschichte war auch für den Reporterpreis nominiert in der Kategorie Wissenschaftsreportage, wurde aber auch nicht dann gewählt am Ende. Aber das war eine sehr intensive, sehr persönliche Recherche. Und an dem Text habe ich auch sehr lang gearbeitet, ja.
Glaubst du, dass sich das so berührt hat, weil es eben auch eine Ich-Geschichte ist?
Ja, absolut. Also vielleicht ist es ja das Schwierigste, was man machen kann, sich auf die Suche nach den eigenen Erinnerungen zu begeben. Und vor allen Dingen gehe ich mal davon aus, dass das jedenfalls nicht nur schöne Erinnerungen waren, sondern wahrscheinlich überwiegend unschöne Erinnerungen. Und ich war auch immer wieder bei der Recherche, hatte ich auch Angst zwischendurch und auch das Gespräch mit einer Traumaforscherin, war nicht ohne.
Das halt dann einfach auch noch lange so nach, kann ich mir vorstellen, oder? Wenn man so eine Recherche ja eigentlich über sich selbst in dem Moment anstellt und nicht über eine andere Person.
Ja, ich habe dann auch noch eine Podcast-Episode darüber gemacht, im Zeitwissen-Podcast, woher weißt du das? Und habe dann auch noch ein halbes Jahr später für das Wissen-Ressort der Zeit einen Text geschrieben über die erste ernstzunehmende wissenschaftliche Untersuchung von Sozialhistorikern der Humboldt-Uni in Berlin. Die haben eine groß angelegte Studie eben zu diesen Kinderverschickungen gemacht. Und darüber habe ich dann auch geschrieben. Ich habe eigentlich bei dem Thema das Gefühl, das ist noch nicht ganz zu Ende erzählt. Also ich glaube, da werde ich immer noch mal wieder drüber schreiben. Und ich habe mir da jetzt auch so viel Hintergrundwissen angeeignet, dass ich da auch aus dem Stegreif jederzeit drüber schreiben könnte. Und ich denke, das ist ein Thema, was mich noch begleiten wird, ja. Mhm.
Bei dir gab es ja jetzt auch diesen Monat eine große Veränderung. Du hast deinen Job gewechselt, nachdem du 20 Jahre, ist das richtig, beim Zeitwissen-Magazin warst und hast jetzt am Newsdesk angefangen, in Berlin, im Grasblau.
Ja, wobei ich war, also im Wissen-Magazin war ich 13 Jahre und vorher war ich im Geschichtsmagazin 8 oder 9 Jahre der Zeit. Also zusammengenommen war ich dann 20 Jahre bei Magazinen der Zeit. Und ich bin Anfang Februar an den Newsdesk als Nachrichtenredakteurin ins Grasblau in Berlin gewechselt und habe jetzt, glaube ich, meine dritte Woche erst. Und es ist sehr aufregend. Es ist ganz was anderes. Und ich staune, wie anders Journalismus sein kann. Und erinnere mich manchmal an mein Volontariat zurück oder auch an die Zeit im Feuilleton bei der Tageszeitung. Also da ist das Tempo ein ganz anderes als in einem 6-mal im Jahr erscheinenden Magazin natürlich. Eine völlig andere Arbeit, ja.
Wir wollen ja auch immer mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Deswegen haben wir eine Kategorie, von der wir uns erhoffen, dass wir erfahren, was dich so richtig nervt am Job. Ich spiele sie mal ein. Kotze im Strahl. Ja, und jetzt haben wir ja das Glück, dass wir dich zu beiden Jobs befragen können. Also was hat dich eigentlich am Zeitwissen-Magazin, an der Magazinarbeit richtig genervt und was nervt dich am Newsdesk? Mich würde interessieren, wie sich das unterscheidet.
Wenn ich ehrlich bin, mich hat im Zeitwissen-Magazin eigentlich gar nichts gestört. Das ist also wirklich ein wunderschönes Arbeiten, wenn man sich so intensiv über einen so langen Zeitraum mit einem Thema beschäftigen kann und bis fast in die Unendlichkeit recherchieren und auch schreiben kann. Das bedeutet aber auch, dass man natürlich die Themen und die Texte und das Feilen am Text, das nimmt man quasi 24/7 mit. Also man ist eigentlich immer irgendwie damit beschäftigt. Es ist schon schwer, dann auch da abzuschalten. Das ist am Newsdesk natürlich ganz anders. Hier haben wir unsere Schichten und diese Schichten sind so intensiv. Das ist ein so konzentriertes Arbeiten und auf Schnelligkeit und Richtigkeit ausgerichtet. Das ist also eigentlich eine ganz andere Beanspruchung. Aber wenn dann die Schicht zu Ende ist, dann versuche ich, da übe ich noch, glaube ich, ziemlich stark dran, dann versuche ich nicht mehr daran zu denken, ob ich die Nachricht gut geschrieben habe oder nicht gut geschrieben, was ich besser machen könnte oder über welche Nachricht ich auch gern geschrieben hätte. Also dann schließt man so einen Arbeitstag doch leichter ab, finde ich, als wenn man eben große Stücke schreibt, für die man wochenlang recherchiert. Das ist vielleicht der größte Unterschied. Aber ja, irgendwie ich bin lucky girl. Ich lieb das alles und kann wirklich nicht sagen, im Moment erst recht nicht, was mich nervt, weil ich bin voll happy, am Newsdesk zu sein, sowas Neues jetzt nochmal zu machen, mein Gehirn nochmal so richtig anzuwerfen, dass ich habe gerade das Four-Wheel-Drive an, glaube ich. Und mit meinen 59 Jahren ist es echt nochmal ganz schön herausfordernd, wie man so schön sagt.
Liegt dir diese Schnelligkeit? Also ich frage mich, das ist ja jetzt ein wahnsinniger Switch von diesem langsameren Arbeiten hin zu Tagesaktualität. Ist dir das leicht gefallen?
Weiß ich gar nicht. Das musst du mich, glaube ich, nach mal in einem halben Jahr fragen. Oder vielleicht muss ich da meine Kollegen mal fragen, ob die zufrieden mit mir sind. Also es macht mir auf jeden Fall Spaß, dieses andere Arbeiten jetzt auszuprobieren und auch mich daran zu versuchen. Vielleicht ist es einfach eine Frage der Zeit, weil ich jetzt so viele Jahre anders gearbeitet habe. Und ich glaube, es ist immer gut, nochmal was anderes und Neues zu machen. Also im Metier, in der Branche natürlich zu bleiben, aber also ja, ich staune eigentlich, wie unterschiedlich Journalismus sein kann. Und da stehe ich manchmal ein bisschen neben mir und denke, wow, auch das ist Journalismus. Und ja, jeder denkt natürlich auch für sich, das, was ich jetzt tue, das ist wirklich Journalismus. Jetzt denke ich natürlich, dass Nachrichtenredakteure, dass die Bundesliga des Journalismus sind oder die Champions League. Aber vielleicht ist eben auch diese Flexibilität Teil unseres Berufs, also dass wir im Kopf so beweglich bleiben als Journalisten, dass uns so ein Switch vielleicht leichter fällt, als wenn man jetzt Studienrätin ist oder sowas. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das unserem Beruf irgendwie innewohnt, dieses beweglich bleiben im Kopf. Ja.
Ja, kommen wir auch schon so zu der letzten Kategorie. Es deutet sich jetzt gerade schon so ein bisschen an. Also Du sagst Flexibilität, das kann ja manchmal auch gut oder schlecht sein. Die Bedingungen im Journalismus sind auch gerade so für Newcomer wie uns nicht gerade ideal und wir haben alle ziemlich viel Respekt davor, wie der Jobmarkt aussehen wird, wie die Arbeitsbelastung ist und wie wir mit KI umgehen werden. Deswegen unsere letzte Kategorie. Darum mache ich es trotzdem. Warum trotzdem im Journalismus arbeiten, Hella?
Also ganz spontan fällt mir ein, ich habe gestern einen jungen Kollegen getroffen, der auch mal Hospitant bei uns war im Wissen Magazin. Und der startet gerade so richtig durch. Der hat ein irres Jahr in Südamerika hinter sich. Und jetzt schreibt er seine Masterarbeit und dann startet er ein Volontariat. Ich sag mal nicht wo, um ihn ein bisschen zu anonymisieren. Und der hat mir so begeistert von seinen Erfahrungen. Also er hat in Südamerika auch ein Praktikum bei einem Fernsehsender gemacht. Und er hat mir wirklich mit leuchtenden Augen und so begeistert von all dem erzählt, was war und was kommen wird. Ich glaube, wenn man diesen Menschen zuhört, dann weiß man sofort, natürlich, Journalismus ist einfach großartig, das muss man versuchen.
Und so deine Antwort? Weil man fragt sich das in so einem langen Berufsleben doch auch immer mal wieder, oder? Warum mache ich das hier eigentlich? Warum bin ich immer noch dabei?
Also, ich habe im letzten halben Jahr gemerkt, dass ich ganz große Freude dran habe, an politischen Themen und an aktuellen Themen zu arbeiten. Das ist natürlich bei einem 2-Monats-Magazin schwierig und deswegen glaube ich, bin ich gerade auch so glücklich, am Newsdesk zu sein, weil schneller, aktueller und politischer geht's eigentlich nicht. Und ich arbeite quasi mit derselben Materie, also mit Sprache. Und die Suche nach der richtigen Headline, nach dem besten Teaser, nach einer verständlichen Sprache, das ist dasselbe geblieben. Und dieses Arbeiten mit der Sprache, mit Wörtern, das ist, glaube ich, also eine Antriebsfeder bei mir. Und das andere ist die Begegnung mit Menschen. Ob das jetzt die Kollegen sind im Team oder eben Menschen, die ich neu kennenlerne und die befrage und versuche, sie zu verstehen und das, was sie bewegt, zu verstehen, mich in sie hineinzuversetzen. Das ist das, was ich auch besonders mag, ja.
Sehr schönes Schlusswort. Das kann, glaube ich, auch außerhalb von dem Prakti sozusagen uns begeistern, dir zuzuhören, wenn wir in diesem Jahr mal zweifeln oder uns alles über den Kopf wächst, weil wir gar nicht wissen, wo vielleicht unser Platz im Journalismus sein kann. Ja, Hella Kemper hat uns heute gezeigt, dass es irgendwie nie zu spät ist, auch nochmal eine ganz neue Disziplin auszuprobieren und sozusagen flexibel mit Sprache zu sein, flexibel mit Sprache zu arbeiten und sich immer wieder neu zu erfinden und zu fragen, was will ich eigentlich machen? Ich meine, du sprichst es selber an, du bist dann deinem Antrieb gefolgt, wieder politischer zu arbeiten und das ist natürlich, also auf jeden Fall für mich eine wahnsinnige Inspiration. Danke, dass du heute da warst, Hella.
Ja, vielen Dank, dass du mir so tolle Fragen gestellt hast, Hella. Danke.
Das war Hella Kemper in unserer ersten Episode der neuen Staffel. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann liked, abonniert und teilt ihn gerne. Das hilft uns, gehört zu werden. Wir freuen uns über Feedback, am liebsten auf Instagram. Da heißen wir @reportageschule. Reporter Insights ist eine Produktion der Reportageschule und Reportagen FM.